So, guten Morgen. Herzlich willkommen heute Morgen hier in unserer wunderschönen Gemeinde. Ich möchte vor der Verkündigung des Wortes Gottes noch das Ganze unter Gebet stellen. Und wenn ihr es vermögt, bitte ich euch aus Respekt vor dem Wort aufzustehen, euch zu erheben. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du in dieser Gemeinde wirkst, dass du lebendig hier bist, dass dein Wort hier sehr hoch gehalten wird, dass du wirklich im Mittelpunkt stehst, dass deine Botschaft, das Evangelium groß gemacht werden soll, dass du dich verherrlichst, du dich selbst auch tust. Und ich möchte dich jetzt bitten für diese kurze Zeit eigentlich ja nur, in der wir uns dein Wort genau ansehen wollen, uns weiter damit befassen wollen. Erheb doch unsere Herzen, mach uns frei von allen Blockaden her, die uns abhalten, die uns auch vielleicht widerstehen lassen, widerstreben lassen, wenn du uns was zu sagen hast, Herr. Herr, was ich selbst zu sagen habe, aus mir kommt, ist nichts wert, Herr. Und wenn du nicht dem Ganzen Autorität gibst und wenn du, und darum bitte ich dich, diese Schwachheit, die ja wirklich auch in mir ist und die uns allen anhaftet, wenn du sie nicht überwindest, auch jetzt. Und darum möchte ich dich bitten, in Jesu Namen. Amen. Ja, wir gehen heute weiter im Brief des Paulus an sein echtes Kind im Glauben, und das ist Timotheus. Also es geht heute weiter im ersten Brief, oder im ersten Timotheusbrief heißt es da auch. Timotheus hat den Auftrag von Paulus in der Gemeinde in Ephesus, Ausrichtung hinsichtlich ganz verschiedener Themen zu geben. Timotheus ist durch die Einleitung des Briefes schon auf das eigentliche Grundthema eingeschworen worden. Er ist auf einige Grundprobleme auch schon eingeschworen worden. Das Ablenken der Gemeinde so ein bisschen auch vom treuen Verwalterdienst, heißt es da im ersten Kapitel, vom treuen Verwalterdienst an der Sache des Herrn, also natürlich dem Evangelium und dem Glauben. Es heißt ja im Kapitel 1 des Briefes auch so schön, dass das wirkliche Ziel, das Endziel der ganzen Weisungen und der Weisung ist, natürlich Liebe aus gutem Gewissen und ungeheuchtem Glauben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Paulus für den ganzen Brief eigentlich da vorausgeschickt hat. Und er wird heute auch noch eine Rolle weiter jetzt im heutigen Text spielen. Es war also nicht nur so, dass einige in der Gemeinde wirklich abgeirrt waren und sich in Themen auch des Gesetzes, der Gesetzlichkeit richtig verheddert hatten, sondern man hat auch wohl in der ganzen Gemeinde die Art und Weise, wie man so Alltagsentscheidungen und Gemeindethemen entscheidet, dass diese Art und Weise, das auf Christus hin zu entscheiden, auf die Botschaft des Evangeliums hin, das Bestmögliche wirklich auf ihn zurückzuführen, das war noch nicht so tief da, wie es sein, also hätte sein können. Und so erinnert Paulus auch den Timotheus zunächst an die, erinnert euch vielleicht, letzte Predigt, an diese überfließende Gnade und diese Barmherzigkeit und die Herrlichkeit, die Langmut Gottes mit ihm, Paulus selbst, der zuvor ein Verfolger sogar der Gemeinde gewesen war. Und Paulus ermahnt Timotheus auch die besondere Rolle, die jetzt er in Ephesus da hat, die Timotheus dort hat, die er trotz der Widerstände, die er dort hat, wirklich ergreifen soll. Von diesen Widerständen liest man übrigens auch noch im zweiten Timotheusbrief dann. Das hat ihm auch zu schaffen gemacht dann. Das merkt man dann schon. Und diese Rolle soll aber Timotheus ergreifen. Und nicht zuletzt deshalb, denke ich, sagt Paulus das dem Timotheus, weil ich glaube, Timotheus auch die Tiefe des Evangeliums wirklich sehr ähnlich verstanden hat wie Paulus selbst. Also da war eine große Ähnlichkeit in der Liebe zum Christus als Zentrum, Evangelium als Zentrum. Ich glaube, die beiden haben da wirklich sich sehr gut verstanden. Es ist kein Wunder, wenn Timotheus von Paulus das gelernt hat, wenn er bei vielen der Briefe mitgeschrieben hat, die Paulus geschrieben hat. Ja, ich habe es ja schon mal in einer anderen Predigt erwähnt. Also es ist schon ein Vorrecht, ne? Wenn ich mir überlege, das wäre mal was gewesen, direkt mit Paulus da zu sitzen und so einen Brief zu schreiben an die Korinther, ja, und mit ihm direkt zu diskutieren, aha, was ist denn da, warum schreibst denn du das? Das ist schon spannend. Also ich muss sagen, ich beneide im Positiven da den Timotheus schon ein bisschen. Ja, und das muss man wissen, dass da ein Draht zwischen den beiden war. Denn leicht liest man auch diesen ersten Timotheusbrief, als wenn er direkt an die Gläubigen in Ephesus gegangen wäre. Also Epheserbrief Nummer 2 fast schon. Ja. Aber das ist er eben nicht, sondern es geht an Timotheus, aber es klingt sehr danach, als ob es eigentlich immer an die Gläubigen in Ephesus geht. Das ist wichtig, da ist noch eine Schicht dazwischen, da ist Timotheus dazwischen. Das ist nicht ganz unwichtig für die Lesart des Briefes. Was darin steht, trifft also zuerst auf Timotheus Verständnis, das was Paulus schreibt, trifft auf Timotheus und auf eine gewisse Vorkenntnis, die also Paulus bei ihm da wirklich auch, davon geht Paulus aus. Wenn wir den Brief lesen, dann lesen wir den Brief leicht mit den Augen des Fleisches. Da sind viele Textschnipsel drin, die für sich allein ganz schnell als viele Gebote und sowas verstanden werden können. Tu es oder fürchte dich, was dir passiert, so ein bisschen. Aber die Sätze im Ganzen, der Zusammenhang, die zeigen, dass Paulus immer eigentlich im Sinn hat, für alle Fragen, die es gibt in der Gemeinde, im Blick auf Jesus eine Antwort zu finden, im Blick auf das Evangelium eine Antwort zu finden. Das ist der Nabel, das ist die Lektion, die Lehre, die eigentlich Timotheus hier auch mitbekommt. Und wir natürlich auch. Also lesen wir den Text, um den es heute geht. Es geht im Kapitel 2 weiter. Wir haben es tatsächlich schon zum Kapitel 2 jetzt geschafft. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Ich lese die ersten 7 Verse jetzt mal. 1. Timotheus, Kapitel 2, ab Vers 1. Ich habe hier bei mir die Elberfelder Übersetzung, aber fühlt euch natürlich frei, eure eigene da zu verwenden. Paulus schreibt: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden, als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass alle, die heute hier sind, oder fast alle, die heute hier sind, diesen Text schon mehr als einmal gelesen haben, auch sicherlich schon Predigt darüber gehört haben. Ich als Gast kann mir das ja leisten, vielleicht auch mal was anderes darüber zu sagen. Gell? Nein, also ich versuche den Text wirklich auch auf Christus hin zu verstehen, denn ich denke, dass Paulus diese Texte darauf hingeschrieben hat. Das ist meine Meinung und ihr dürft auch anderer Meinung sein mit dem, was ich heute sage. Fühlt euch da auch im Herrn da gewisserweise frei, auch mir da Paroli zu bieten und zu sagen, Bruder, das finde ich aber so nicht, aber gut. Gehen wir es mal an. Was genau liegt hier Paulus und damit letztlich auch Gott wirklich auf dem Herzen? Vers 1 nochmal, 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Ja, wenn man sich jetzt allein diesen ersten Vers ansieht und da schon aufhört zu lesen, wenn man so in jedem Satz versucht, irgendwas drin zu finden, ja, was man tun muss und solche Dinge, da könnte man ja fast meinen, es sei einfach nur eine wichtige Priorität, jetzt zu beten für alle Menschen. Das hört man hier auf zu lesen, dann hat man hier schon das erste Gebot eigentlich. Ne? Das ist jetzt schon so, wie wenn das hier ein Gebot wäre. Aber so für sich allein ist es natürlich unvollständig. Es geht ja weiter, denn das heißt ja im Vers 2, und zwar für Könige und alle, die in Hoheit sind. Also ganz alleine steht der erste Vers ja nicht da. Es geht also nicht darum, wirklich für alle Millionen, also damals waren sie auch schon viele Millionen Menschen auf der Welt, zu beten. Da bräuchtest du ein sehr dickes Telefonbuch dafür, sondern eben aus der Menge aller Menschen, denke ich, eben auch für Könige und selbst auch für die, die eben in hoher Stellung sind. Das denke ich persönlich, im Moment zumindest, ist eine wirklich gute, das ist die eigentliche Ermahnung. Aber trotzdem, ist es trotzdem letztlich nur eine Forderung an Gläubige? Flehe, bete, tue Fürbitte? Nein, der Wert dieses Betens und des Fürbittens, was es damit wirklich auf sich hat, das steckt jetzt in dem nächsten Vers oder in dem nächsten Versteil, das steckt in diesem Grund für diese Ermahnung von Paulus. Warum soll das denn gemacht werden? Schaut euch den zweiten Teil von Vers 2 an. Damit, warum soll das gemacht werden? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Haha, jetzt wird es spannend, gell? Das sind jetzt interessante Verse. Was ist also der Grund, dass für Könige und auch in solche in hoher Stellung gebetet werden soll? Vor allen Dingen, heißt es ja, vor allen Dingen. Was soll Timotheus hier den Ephesern beibringen? Was wird mit den Gebeten und Fürbitten erreicht? Ein Verständnis, das, was sich hier sehr schnell anbietet, natürlich, zumindest scheinbar, ist, vielleicht kennt ihr diese Auslegung auch, dass man sagt, naja, die Gemeinde muss für Könige beten, weil, und für auch Politiker und Bundeskanzler und so weiter, für all diese Leute, denn dann wird Gott ihnen Weisheit geben und dies heißt Weisheit, sie werden Frieden, im Frieden regieren und diesem Frieden, der kommt den Christen dann zugute, sie werden dann auch in Frieden gelassen, da gibt es auch keine Verfolgung und dann hat man ja viel Möglichkeiten zu evangelisieren und dann kann man alle Menschen erreichen und dann werden auch alle ja errettet, denn das steht ja scheinbar da, das möchte ja Gott. So, das ist eine, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gehört, dass das so verstanden wird? Gut, vielleicht gar nicht, ist auch gut, dann rede ich das jetzt umsonst. Denn ich verstehe es so nicht. Ich verstehe es so nicht. Ich sage es ganz ehrlich, so verstehe ich es nicht. Dass man dann, die Hohen regieren, es gibt Frieden für die Christen, sie können dann frei das Christentum vorleben, sie können dann alle überzeugen, dass Gott es wert ist und alle lassen sich dann bekehren. Das ist so ein bisschen die Art und Weise, wo man schnell vielleicht hingeraten könnte. Wie gesagt, Teile so einer Auslegung sind vielleicht möglich, aber vor dem Hintergrund dessen, was wir auch im Kapitel 1 gesehen haben, dass es eher um so Innerlichkeitsthemen auch geht, um Haltungsfragen auch geht, wie Paulus auch in Demut Gottes Barmherzigkeit noch hervorhebt, bevor er anfängt, diese Dinge zu sagen. Da gibt sich ein anderes Bild und eine andere Lesart. Also, warum muss Gott hier durch Paulus oder durch Timotheus jetzt in Ephesus diese Ermahnung aussprechen, auch für Könige und solche in hoher Stellung zu beten? Warum? Wirklich, damit die Christen Frieden in der Welt haben? Also, dass es keine Verfolgung gibt? Also, damit dadurch alle Menschen wirklich zu Christus finden? Also, wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man schnell, auch aus anderen Texten der Schrift, für politischen Frieden, für Christen jetzt zu beten, das ist, denke ich persönlich, nicht eine große Priorität, denke ich. Denn schauen wir uns doch mal 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12 an. Das ist ja ein Vers, den wollen wir uns mal anschauen und dann mal nochmal drüber nachdenken. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12. Da heißt es, natürlich auch aus der Erfahrung, die Paulus selbst gemacht hat. Er sitzt ja da wieder im Gefängnis auch. Und er geht davon aus, dass er dieses Mal nicht aus dem Gefängnis wieder herauskommen wird. Das ist zumindest im 2. Timotheusbrief so ganz klar drin. Er sagt hier alle, Timotheus, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Sie werden verfolgt werden. Wie kann Paulus im ersten Timotheusbrief hier wirklich wollen, dass man für politischen Frieden, für die Evangelisation im Grunde betet, wenn er im zweiten Timotheusbrief sagt, naja, aber jeder, der in Gott selig leben möchte, wird niemals Frieden haben. Das passt nicht, oder? Das passt nicht. Das passt nicht gut zusammen. Also da ist etwas nicht richtig. Und man bedenke auch zum Beispiel, gehen wir mal in den ersten Petrusbrief noch, da haben wir noch eine andere Stelle, die auch da etwas dazu zu sagen hat. 1. Petrus 4, Vers 12 lese ich hier. Ein großes Thema des 1. Petrusbriefes, also ein Thema, das ein ganz reales Thema für diese Gemeinde war, war das Thema der Verfolgung. Da heißt es hier, 1. Petrus 4, Vers 12, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. So, das heißt, auch Petrus bestätigt, dass Christen gesellschaftlich und staatlich, also dass sie friedlich behandelt werden, das ist überhaupt gar nicht eigentlich die geistliche Normalität in der Welt. Das ist nicht die Normalität. Das ist gar nicht auch, man sieht es im Hebräerbrief übrigens auch, das ist gar nicht, wie es Gott unbedingt möchte. Das ist gar nicht, wie Gott unbedingt an seinen Kindern handelt, einfach ohne Verfolgung, ohne Anfechtung, ohne diese Dinge. Das ist ja gar nicht, wie Gott das eigentlich tut. Petrus sagt ja sogar, dass in der Verfolgung der Geist der Herrlichkeit präsent ist. Das ist nicht ohne, dass er das hier dazu sagt. Da steckt Herrlichkeit darin, denn es ist ein Mitleiden in Christus. Ich werde teilhaftig der Leiden des Christus dadurch. Also ich denke, dass hier im ersten Timotheusbrief Paulus nicht zum Gebet für Regierende aufruft, damit es Frieden für Christen gibt. Ich denke, das ist nicht so recht das Richtige. Das ist meine Meinung. Auch die Frage, die zweite wichtige Frage, ganz wichtig. Inwiefern will Gott, dass alle Menschen gerettet werden, wie es hier auch heißt? Ja? Das ist ein sehr schwieriger Text, ja? Würde sich nicht jeder Prediger drum reißen, ich auch nicht, aber es ist dran und ich möchte was dann natürlich mich nicht davor drücken. Bedeutet alle Menschen, bedeutet es jeder Mensch, heißt das? Heißt es jeder Mensch? Und wenn das so ist, wenn Gott das wirklich will, unwiderstehlich will, Gottes Will am Ende, wenn etwas Gott wirklich will, mit seinem souveränen, unwiderstehlichen Willen, wer kann sich dem widersetzen? Wenn es wirklich beschlossene Sache ist bei Gott etwas, wird das nicht geschehen am Ende? Natürlich, das wird geschehen. Das heißt, wenn Gott wirklich wollte, dass jeder Mensch errettet wird, was ist denn mit denen, die zu dem Zeitpunkt, als dieser Brief geschrieben wurde, schon gar nicht mehr unter den Lebenden waren? Das passt auch nicht so richtig. Das passt nicht wirklich. Und ist es biblisch betrachtet wirklich so, dass Gott mit seinem unwiderstehlichen Beschluss und Willen alle Menschen retten möchte? Dazu möchte ich ein paar Verse zeigen und nicht nur meine Meinung hier kundgeben, sondern lesen wir mal Johannes 17, Vers 6. Ich möchte drei Versabschnitte dazu lesen. Johannes 17, 6 ist der erste. Ich weiß, das ist natürlich in vielen Herzen, ist es, die einen sehen es so, die anderen sehen es so. In einer Gemeinde wird es so gesehen, andere so. Und deswegen möchte ich also wirklich sagen, das ist jetzt meine Auslegung. Ich möchte hier nicht auch jetzt in der Gemeinde irgendetwas Neues oder anders jetzt machen. Johannes 17, 6. Es heißt hier, Jesus Christus spricht im hohepriesterlichen Gebet an den Vater, sagt, ich habe deinen Namen, Vater, deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Es gibt also aus der Welt solche, die der Vater dem Sohn gibt. Da steckt schon ein bisschen drin, dass es nicht einfach alle sind. wenn ihr mir da folgen wollt. Gehen wir mal noch in Matthäus 7. Da sagt Jesus auch noch etwas. Wir werden nachher nochmal in Johannes gehen, aber jetzt nochmal Matthäus 7. Wir haben dieses Prinzip, dass Gott, der Vater, dem Sohn die Menschen gibt, die Kinder Gottes gibt. Haben wir wieder in Matthäus 7. Matthäus 7, Vers 12. Dort würde ich jetzt 3 Verse lesen. Evangelium nach Matthäus, Kapitel 7, Vers 12. Da heißt es im Zusammenhang: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Also er sagt im Grunde, damit erfüllt ihr im Grunde den Anspruch des Gesetzes des Christus. Damit seid ihr, damit strebt ihr dem nach, so zu sein, wie ich auch bin. Geht hinein durch die enge Pforte, so zu sein wie Christus, so, das zu wollen, da geistlich hinzu, das ist eine enge Pforte. Das ist eine enge Pforte. Und weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen, die hineingehen. Da sind schon viele drin, seht ihr das? Und werden und noch gehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Also man merkt schon, wenn Gott der Vater nicht dem Sohn die paar gibt, die ihn finden, dann werden die ihn nicht finden. Das fängt schon langsam an jetzt. Ne? Johannes 6, das machen wir noch. Johannes 6. Immer im Hinterkopf behalten. Will Gott, dass jeder Mensch ist der unwiderstehliche Wille Gottes, dass am Ende jeder das Heil hat. Weil dann wird es jeder auch haben. Ist das wirklich, was 1. Timotheus meinen kann an der Stelle? Wenn wir das alles anschauen hier. Johannes 6, Vers 37. Johannes 6, Vers 37 und ich lese auch hier bis Vers 39. Alles, was mir der Vater gibt, sagt Jesus Christus, wird zu mir kommen. Ist auch, wer löst es überhaupt aus, dass jemand zu Christus kommt? Ja? Wer löst das aus? Können wir uns da rühmen, dass wir zu Christus gekommen sind? Ja? Können wir nicht, gell? Können wir nur dankbar sein, auf die Knie fallen und danken. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ja, natürlich nicht. Ja, wer mein Vater es mir gegeben hat, das darf ich gar nicht rausstoßen. auch hier interessant. Gell? Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, das ist der Vater, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Also auch hier, die Sprache ist schon, ich persönlich meine, die Sprache ist klar genug. Das ist klar genug. Verstehen wir, es geht mir jetzt hier nicht darum, jetzt festzuschreiben, dass Gott nicht schon irgendwo in seiner Person es schon sehen würde gerne, dass alle am Ende gerettet sind. Ich spreche das natürlich nicht ab, dass Gott schon alle Menschen mit einer gewissen Liebe liebt, überhaupt keine Frage. Aber ich denke, es ist klar genug in der Schrift, dass der Wille Gottes nicht so weit geht, dass er auch alle bis zu diesem Ziel bringen wird. Das verstehe mich nicht falsch. Mir wäre es auch lieber, ich komme aus einer durch und durch humanistischen Erziehung und allem. Das ist mir beigebracht worden, wenn es Gott gibt, wie kann er nur vielleicht nicht alle am Ende dorthin bringen? Das kann ja nicht sein. Aber Geschwister, wir haben den Text und ich denke, ich möchte mich darunter stellen, wenn es so sein sollte. Also dieser souveräne Wille, das glaube ich, ist nicht, was Paulus im 1. Timotheus hier meint. Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich denke nicht, dass Paulus hier damit all diese Aussagen, die Jesus auch gemacht hat, einfach wegwischt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist in Harmonie mit dem, was Jesus wirklich auch gesagt hat. So, schwierig. Ja, bin ich froh, dass ich durch diesen Punkt der Predigt durch bin. So, aber was heißt es also denn dann, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden? Rein von den Worten her steht es ja da. Die Bedeutung darin ist nicht genauso wörtlich, wie es da steht, aber was heißt es dann? Hat es vielleicht damit zu tun, dass Timotheus in der Gemeinde in Ephesus eben auch für Könige beten lassen soll, auch für solche in hoher Stellung. Und wenn das so ist, warum muss man der Gemeinde das sagen? Warum muss das betont werden? Woher kommt es? Was steckt dahinter? Ich versuche mich an eine Erklärung. Seien wir mal ehrlich, wer betet, also ich gehe von mir aus, wer betet freimütig, wer betet überhaupt freimütig für andere? Und nicht, weil er weiß, er müsste eigentlich. Und wer betet dann noch für einen König? Wer betet jemanden vom Bundestag? Wer betet für jemanden, der so eine gute Pension bombensicher hat? Wow! Freimütig für so einen Menschen zu beten, wer macht das? Die reden ja mit uns Normalverbrauchern eh nichts. Ja? Die würden uns eh nichts glauben. Selbst wenn ich denen das Evangelium sagen würde, der würde mir eh nichts glauben. Der braucht Gott eh nicht. Da ist eh generell diese Haltung drin. Ne? So denkt man vielleicht mal. Ihr vielleicht nicht, aber ich kenne mich selbst. Und da ist eine gewisse Haltung da. Woher kommt die? Woher kommt sie? Hat nicht Gott das Hohe und Königliche der Welt zunichte gemacht? Ist nicht das so ganz irgendwo in der Bibel drin? Vielleicht 1. Korinther 1, da steht so was Ähnliches. Aber die Frage ist, ist das wirklich das, was da steht? Ist das ein Grund, warum man so grundsätzlich nicht so sehr für die ganz Hohen betet, weil die wollen Gott eh nicht haben? Da musst du gar nicht erst anfangen, für die zu beten. 1. Korinther 1, 25. Ich lese ab 1, 21. Übrigens, der Korintherbrief, also rein von der Zeit, von der Jahreszahl her, es ist möglich, dass die Epheser diesen Korintherbrief schon gehabt haben. Also das hat sich von den Jahreszahlen gerade so mit dem Timotheusbrief auch so ein bisschen überschnitten, mit der Gründung von der Gemeinde in Ephesus überschnitten, wie der Korintherbrief auch geschrieben wurde. Also wenn die Zeitangaben da stimmen, die ich da rausgefunden habe, es ist möglich, dass die Epheser den Korintherbrief kannten und auch diese Passage, die hier kommt. 1. Korinther 1, 21. Also das müsste man natürlich jetzt in einer extra Predigt natürlich auslegen, aber damit wir das mal sehen. Das sind die Worte, die einen so in die Richtung bringen, zu sagen, naja, Hohe und Könige in hoher Stellung, ja, das gebraucht ja Gott nur, um sie aufzustellen und wieder umzuwerfen. Ne? Das sind ja die Geistlichen, die eigentlich nichts geistlich abbekommen. Ne? Lesen wir mal. 1. Korinther 1, 21. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch ihre eigene Weisheit nicht Gott erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt, also Predigt von Jesus Christus, die Glaubenden zu erretten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Also auch wieder beide Juden und Nicht-Juden-Nationen haben das gleiche Problem gemeinsam eigentlich. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht, und jetzt wird es spannend, warum für alle Menschen, ich möchte für alle Menschen beten, für Könige und hohe Stellung, die meine ich damit wirklich, sagt Paulus, die. So. Und was steht im Korintherbrief? Denn seht, eure Berufung, Brüder, das ist nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Und ich glaube, da liegt der Hund begraben. Ich glaube, da liegt der Hund begraben. Ich glaube, das ist, wo man so, da packt man vielleicht im Herzen ein bisschen zu und sagt, naja, was soll ich für einen Bill Gates vielleicht oder für einen, der viel Einfluss hat politisch, was soll ich für so eine Person mich einsetzen? Was soll ich da tun? Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Also, es ist möglich, dass aufgrund von Texten wie diesem sogar vielleicht die Haltung des Gebets in Ephesus nicht so, da geht es, glaube ich, eher um die Haltung, die dahinter steckt. Also, man kann hier wirklich natürlich leicht dummerweise hineinlesen, dass die Großen und die Starken der Welt und die in hoher Stellung der Welt mehr oder weniger automatisch eigentlich dann vom Heil gar nicht erfasst werden. Ja? Das ist so, bist du reich? Gibt es kein Heil. Ja? Hast du Macht? Gibt es kein Heil. Sitzt im Bundestag oder gute Pension? Kein Heil. Ja? So ein bisschen, das hätten wir halt gern. Ne? So ein bisschen, unser Fleisch denkt vielleicht so manchmal, also nicht ihr, aber manche vielleicht. Zurück zu dem Problem. 1. Timotheus. Angenommen, Paulus würde hier im 1. Timotheus, Kapitel 2, anmahnen, dass man für Könige und solche in hoher Stellung beten soll. Will Paulus jetzt einfach nur damit sagen, betet bitte auch noch für die und dann habt ihr aber alles? Kann ich das wirklich so lesen? Bete bitte auch für die noch und dann jetzt kommt die nächste Anweisung und dann kommt die nächste Anweisung. Oder steckt da mehr drin? Gibt es mehr Gehalt? Ist da mehr Substanz daran? Warum kommt diese Ermahnung? Warum? Geht es darum, oder geht es vielleicht darum, kann Gott ohne das Gebet von uns diese von ihm berufenen Könige und hohe Leute in hoher Stellung sonst nicht retten? Wenn er auf seinem Schreibtisch unser Gebet nicht liegen hat, dann kann er sie nicht retten. Oder er braucht unsere Kraft unseres Gebets, um die zu retten. Das glaube ich nicht. Schauen wir nochmal den ganzen Grund an, warum auch für Könige und solche in hoher Stellung gebetet werden soll. 1. Timotheus 2, Vers 2, der zweite Teil dieses Verses. Schaut es euch mal an nochmal. Da steht ja nicht allein, dass man so beten soll, damit das Leben ruhig und still verläuft. Das steht ja da nicht allein da, sondern was steht denn noch da? Das ist ja auch gar nicht die 1. Petrus, 2. Timotheus, politischer Friede, das ist gar nicht, warum wir das beten sollen, sondern warum? Damit das Leben in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit sein möge. Versteht ihr? Nicht damit die Welt uns als ehrbar wahrnimmt, sondern dass Paulus sorgt sich um die Christen, dass sie vor Gott in aller Ehrbarkeit und Gottseligkeit sind. Er sorgt sich um die Christen. Das Leben der Gläubigen, der Kinder Gottes. Das Leben derer, die Paulus und Timotheus anvertraut worden sind. Damit das Leben der Herde wohlgefällig vor wem ist? Vor unserem Heiland Gott. Diesen Begriff Heiland Gott, warum verwendet er den überhaupt an der Stelle so? Weil es ihm, glaube ich, eher darum geht, betet bitte, damit ihr in allem wohlgefällig seid. Damit ihr genau da auch seid, wie Gott ist. Der nämlich will, dass alle Menschen gerettet werden, auch von Königen und hoher Stellung. So denke ich, ist es gemeint. Das Leben der Herde soll wohlgefällig vor ihrem Heiland Gott sein. Darum geht's. Deswegen sollen sie das Gebet, das soll sich verändern, da soll was anderes sein. Sie sollen den bestmöglichen Frieden in ihrem Herrn haben. Es geht nicht so sehr darum, was die Welt von diesen Gebeten hat, sondern um die Lage der Gläubigen gegenüber ihrem Herrn. Es geht ein Stück weit um den Frieden in Gott. Gebet und Frieden im Herzen, hat es was miteinander zu tun? Philipper, Kapitel 4, ist es ein Konzept, das wir auch im Philipperbrief sehen. Philipper, Kapitel 4. Ich lese ab Vers 4. Die wichtigen Verse sind Verse 6 und 7. Philipper, Kapitel 4, Vers 4. Da heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagungen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich meine, dass der Vers 7 eine Folge von Vers 6 ist. Ich meine, dass wenn diese Lebensart, diese Haltung, das ist eine gebetsartige Haltung, das Gebet, Flehen, mit Danksagungen, die Anliegen vor Gott kundzutun, dass dann der Friede wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also da steckt schon viel drin. Da ist eine Verknüpfung da. Also nochmal, verstehen wir das? 1. Timotheus 2, Vers 1 folgende. Da geht es um die Herde, um den Zustand der Gläubigen in Ephesus vor Gott. Die Ermahnung ist, werdet Beter, die im Willen Gottes beten, seid angenehm und wohlgefällig vor eurem Retter. Betet nach dem, wie er ist, wie seine Botschaft allen verkündigt wird, wie es ihn und seine Retterhaltung widerspiegelt. Kann man das, ist das glaubhaft? Wenn man sagt, Timotheus, in Ephesus ist alles eigentlich geistlich ganz gut, da gibt es nichts zu bemängeln, aber bitte betet einfach mehr, eben auch noch für diese Könige. Wenn das alles ist, glaube ich, ist es zu kurz gegriffen. Es ist eine Ermahnung wegen eines Haltungsproblems, das die Gemeinde hatte. Sucht man im Herzen nicht auch im Gebet danach, zu beten, wie Gott, wie es Gott und seinen Absichten und seinen Heilswegen entspricht, dann ist da noch ein Rest von Selbstgerechtigkeit. Wenn man den Begriff überströmende Barmherzigkeit, Paulus macht es im ersten Kapitel ganz klar, die ist ihm zuteil geworden. Das ist der Tenor des ganzen Briefes am Anfang auch. Wenn das nicht ins Herz angekommen ist, dann wird man vielleicht wegen 1. Korinther 1, ja, dann wird man vielleicht wirklich wenig für solche hohe Stellung beten. Man wird auf unterster Organisationsebene des Reiches Gottes, wird man zum Vorabrichter von Menschen, indem man für einige eben im Gebet fürs Heil einsteht und für andere nicht. Was ist das dann nicht? Es ist nicht das Endziel des Gebotes. Es ist dann nicht Liebe aus reinem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das große Ziel. Und beides soll Timotheus bewahren, für sich und natürlich für die Gemeinde. Und genau das ist, wo Hymenäus und Alexander davon abgeirrt sind, heißt es am Ende vom Kapitel 1. Also dieser Faden, der ist noch da vom ersten Kapitel. Der ist noch da. Denn was sagt die Schrift? Habt ihr euch mal überlegt, warum die Verse 5 und 6 im ersten Kapitel vom Timotheus drin sind? Die kommen nämlich jetzt. 1. Timotheus Kapitel 2, Verse 5 und 6 und 7 lese ich auch noch. Diese Verse scheinen, die kommen ja aus dem Nichts scheinbar plötzlich. Was haben die denn mit dieser Anweisung zu beten zu tun? Weil diese Anweisung eine Rüge der Haltung des Gebets ist. Werde nicht zum Vorabrichter auf kleinste Ebene des Reiches Gottes durch dein lückenhaftes Gebet. Denn was sagt die Schrift über so eine Haltung? Wer hat die Autorität? Wer hat die Vollmacht? Wer hat sich für alle hingegeben? Wer bestimmt, wo das Heil hingeht? Wessen Zeugnis soll bezeugt werden, auch durch Gebet? Vers 5. Denn einer ist Gott. Versteht ihr? Kein anderer. Einer ist Gott. Und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Und es ist Paulus sehr wichtig, dafür bin ich eingesetzt worden, als Herold und Apostel. Deswegen machen wir das, Timotheus. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen. Das ist großer Teil von Gottes Plan, in Glauben und Wahrheit. Also, Vers 5 und so weiter betonen, es ist ein Mittler, einer bestimmt. Einer ist der Grund für die Errettung, einer ist die Gesetzmäßigkeit der Errettung. Es steht diesem einen zu, und zwar für wen auch immer es Gott in seinem Wohlgefallen angedacht hat. Es geht um wohlgefälliges Beten auch nach Gottes Heils Absichten. Und es wird angesprochen wegen eines Haltungsproblems. Und ich glaube, man sieht es auch in Vers 8, wenn wir jetzt mal über unseren 1 bis 7 Text hinausgehen. Schaut mal, was in Vers 8 kommt. Schau mal her. Sagt Paulus weiter. Ich will nun also, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Das ist ein Haltungsproblem. Wie freimütig bete ich? Da geht es um Haltung, da geht es um Anweisungen für die Gläubigen, wie sie vor Gott stehen, vor ihrem Heiland Gott. Ich glaube, das ist wirklich der eigentliche Faden hier in diesem Kapitel. Es geht um die innere Haltung, willig, ohne Zweifel, bezüglich der Wichtigkeit und des Wertes von Gebet. Vers 8 ist kein Aufruf, dass die Männer überall, wo sie sind, die Hände hochheben müssen so, also, und dann beten sollen. Also gerade beim Autofahren ist es zum Beispiel sehr schwierig, würde ich sagen. So glaube ich nicht, dass es gemeint ist. Sondern der Fokus ist nicht auf die Hände aufheben, sondern die Haltung. Ohne Zweifel, ohne Zorn. Das mit der Haltung geht mit den Frauen jetzt auch noch weiter, gell? Vers 9, schaut es euch an. Ebenso auch, dass auch die Frauen sich in würdiger, was steht im Elberfelder, steht Haltung. Also Haltung, meint ihr die Körperhaltung? Ist es die Körperhaltung? Du darfst dich nicht vorüberbeugen. Du musst im Körper gerade sitzen. Das ist die würdige Haltung. Nee, es geht um die innere Haltung, gell? Die innere, mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zu Gottesfurcht durch gute Werke bekennen. Also Haltung. Auch hier, ich glaube, Vers 9 ist kein Verbot, einen Ohrring zu tragen, sondern es geht um den Kontrast, was wirklich wichtig ist. Vor Gott schmückt euch innen. Vor Gott stellt sicher, dass ihr recht geschmückt seid. Gut. Also es geht um eine Anweisung, nicht welche Accessoires, mit welchen sich eine Frau schmücken darf oder nicht, sondern der Weg, den Paulus hier bis zum Vers 9 gemacht hat, will etwas ganz anderes. Das Herz soll mit würdiger Haltung geschmückt werden. Ja, was ich uns ans Herz legen möchte aus diesem Text und aus diesem Verständnis, das ich jetzt versucht habe weiterzugeben, ist, dass wir, vielleicht habt ihr es selber auch mal euch dabei ertappt beim Lesen dieses Textes, man ist sehr schnell dabei, die Texte aufzuteilen in kleinste Gebote. Man verliert den roten Faden und das Fleisch greift nach diesen Dingen und lässt aber das, was wirklich darinnen steckt, leider oft weg. So kenne ich es von mir. Das gestehe ich euch gerne auch heute ein. Und wir sollen, denke ich, alle uns bewusst sein, wie viel mehr in diesen Texten steckt. Und dass Gott auf dieser geistlichen Ebene viel wichtigere Dinge mit uns zu klären hat, als tu dieses und dann noch dieses, aber dann nicht dieses. Und dieser Ohrring ist ein bisschen zu groß, der kleine ist in Ordnung und so und solche Dinge. Wie schnell kann man in diesen Versen eine Gemeinderegel nach der anderen hineinlesen und doch an dem vorbeigehen, was wirklich wichtig ist? Wie schnell kommt das Äußerliche und kommt die Last des Äußerlichen? Und wie schnell beerdigt sie das Innerliche? Wie schnell passiert es? Seht am Beispiel von Paulus über Timotheus an die Epheser, auch zu welcher inneren Herrlichkeit wir als unserem Heiland Gott, wohin er uns bringen will. Wenn man sich das überlegt, der Anspruch, so zu beten, wie Christus beten würde für die Welt, ich werde das, bis ich beim Herrn bin, nie vermögen. Aber Gott lässt nicht locker. Er möchte, dass wir dahin, er möchte weiter, dass wir uns danach ausstrecken. Er traut es sich selbst in uns zu. Das ist schön, es ist sehr schön, finde ich. Welch hohen Anspruch wir doch nacheifern dürfen, wir, die wir in der Welt als so töricht gelten. Amen.